Das ist der Norweger Erlend Øye mit seiner Band Chalma und Rain Man, ein Titel von 2014. 9:10 ist es. In diesem Herbst nun ist die deutsche Wiedervereinigung 35 Jahre her. Das ist ein Moment in der Geschichte, der viele hierzulande an eigene Erfahrungen erinnert natürlich, wirft aber auch Fragen auf danach, wie sich das Land denn so verändert hat seit 1990. Der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, einer der besten Kenner der DDR-Geschichte und seit vielen Jahren ja ein ebenso kritischer wie kluger Beobachter des Vereinigungsprozesses, und der Politiker Bodo Ramelow, bis letztes Jahr Ministerpräsident in Thüringen. Die beiden haben sich zusammengesetzt, um nach den Perspektiven für unsere Demokratie zu fragen. Und daraus ist ein Buch entstanden, das erscheint heute, wird morgen im Renaissance-Theater in Berlin vorgestellt. Und das heißt Die neue Mauer, ein Gespräch über den Osten. Und ich freue mich, ich spreche jetzt hier auf Radio 3 mit Ilko Sascha Kowalczuk. Guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Warum wollten Sie sich gerade mit Bodo Ramelow zusammensetzen und aus diesem Gespräch ein Buch machen?
Naja, sich immer mit nur Gleichgesinnten zu unterhalten, ist ein bisschen langweilig. Und ich schätze Bodo Ramelow als einen ausgezeichneten Demokraten und gleichzeitig als einen Vertreter einer Partei, die ich an sich gar nicht schätze.
Das heißt also, Sie haben sich auf Konfrontation bereit gemacht, als Sie sich zusammengesetzt haben?
Also ich glaube, das haben wir beide. Wir sind beide davon ausgegangen, dass wir harte Debatten führen werden und haben dann, glaube ich, mit einer gewissen Überraschung festgestellt, dass wir in vielen Grundfragen doch ganz ähnlich ticken, eine ganz ähnliche Meinung haben. Und ich finde, das ist ein schönes Zeichen auch für unsere so aufgeregte, zerklüftete Zeit, die voller Eruption und Disruption steckt, dass sich zwei Menschen über ideologische und politische Gräben hinweg ganz ruhig miteinander verständigen können und dann feststellen, meine Güte, wir haben ja ganz viele Übereinstimmungen und da werden wir die Differenzen, die wir haben, doch ruhig und sachlich miteinander austragen können und womöglich gemeinsam zu einer Lösung kommen.
Es liest sich wirklich streckenweise sehr harmonisch. Das hat Sie schon überrascht letztlich.
Das hat mich wirklich sehr überrascht. Ich glaube, das hat auch Bodo Ramelow überrascht. Wir betonen das ja auch in unserem Vorwort, dass dieses Vorwort, das ist ja kein Geheimnis, schreibt man in der Regel, wenn alles vorbei ist und nicht am Anfang. Und da haben wir dann doch da auch nochmal unserem Gefühl Ausdruck verliehen, dass das eben für uns auch so ein Symbol ist, wie wir eigentlich in unserer Gesellschaft miteinander umgehen können. Und mit wir meinen wir die Demokraten. Ich selber, anders als Bodo Ramelow, bin ja ganz explizit dagegen, dass man zum Beispiel mit Extremisten überhaupt nur redet, weil man die nicht zurückholen kann. Sondern mir geht es vor allen Dingen darum, dass demokratische Lager in unserem Land zu stärken, zu ermutigen, zu ertüchtigen. Demokratie und Freiheit sind so bedroht in unserem Land wie seit 1990 nicht mehr. Und wir können das nur retten, indem wir alle zusammenstehen über Parteigrenzen hinweg. Und da hilft es nicht, ständig mit den Faschisten reden zu wollen. Faschismus ist keine Meinung. Faschismus ist maximal etwas, was vor dem Gericht verhandelt werden kann.
Das sind so die großen Themen. Und Sie blicken gemeinsam zurück in die Geschichte von damals. Sie schreiben, dass nicht der 9. November oder der 3. Oktober, sondern die Einführung der D-Mark die entscheidende Zäsur für Ostdeutschland war. Warum wurde dieser Tag so unterschätzt, Herr Kowalczuk? Und welche Folgen hat diese harte Zäsur bis heute vielleicht?
Naja, also der Mauerdurchbruch am 9. November, der begann ja nicht irgendwie in der DDR, sondern begann in Polen 1980. Und die Wahlen am 18. März 1990 waren ein hartes Plebiszit, sagen jedenfalls die meisten Historiker und sage auch ich, für den schnellsten Weg zur deutschen Einheit nach Artikel 23 des Grundgesetzes und für die schnellste Einführung der D-Mark. Das war damals überhaupt nicht selbstverständlich. Noch 6 Wochen vorher glaubte Helmut Kohl zum Entsetzen der deutschen Öffentlichkeit, dass die deutsche Einheit viel früher kommen wird, als alle glauben. Er glaubte, das wird schon 1995 passieren. Das sagt er Anfang Februar 1990. Und da sieht man schon, was das für eine enorme sozusagen Dynamik war, was für ein rasanter Prozess, und so eine schnellen Prozesse überfordern in aller Regel die Gesellschaften. Deswegen war ich zum Beispiel auch nicht für diese schnelle Einheit. Ich war auch nicht für die schnelle Einführung der D-Mark. Ich war dafür, dass die DDR sich erstmal selbst demokratisiert, damit man auf Augenhöhe miteinander über die deutsche Einheit verhandeln kann. 75% der Ostdeutschen sahen das ganz anders. Und die Einführung der D-Mark hat dann praktisch von einer Sekunde zur anderen alles verändert. Denn mit der D-Mark kam eben nicht nur das tolle Geld und die Freiheit, nun tun, mit dem Geld tun zu können, was man will, sondern es kamen auch die Institutionen und die Eliten, die die Stabilität dieser Institutionen garantierten. Und die Institutionen waren dazu da, um die Stabilität der D-Mark zu garantieren. Und das war alternativlos in dem Falle, wenn man das so wollte. Mhm. Und damit brach ganz viel im Osten, in der damals noch existierenden DDR zusammen. Das Erste, was praktisch lautlos verschwand, war das, was man Arbeitsgesellschaft DDR nannte. Um die Arbeitsplätze herum waren ganz viele gesellschaftliche Einrichtungen gruppiert. Kultureinrichtungen, Sporteinrichtungen, Rentenbetreuung, medizinische Betreuung, Kinderbetreuung, Ferienbetreuung und so weiter. Und diese nicht produktiven Bereiche sind als allererstes abgestoßen worden. Und das ist vielen überhaupt nicht bewusst, Westlern sowieso nicht, aber auch den meisten Ostlern nicht. Das führte zu einem kulturellen Phantomschmerz. Wissen Sie, so der Arbeitsplatz, den man verliert, das ist alles schon schlimm genug gewesen im Osten. Millionen Leute haben das verloren. Das war auch in ihren Biografien gar nicht vorgesehen. Damit kamen sie nicht klar. Aber dass sie nun auch ganz neue kulturelle Positionen, eine ganz neue Umwelt hatten, in der sie sich zurechtfinden sollten, das überforderte viele. Und das kam dann eben zu diesen vielen aufgewühlten Debatten und auch Protesten in den 90er Jahren. Und dann hatte sich das Land endlich so ein bisschen beruhigt, wurde sozusagen alles stabilisiert und auch es gab so einen Aufschwung im Osten. Und dann kam praktisch die nächste große Transformationswelle mit der digitalen Revolution, die nun die halbe Welt überfordert. Und diese doppelte Transformationserfahrung ist für viele Menschen im Osten nun sozusagen zu viel des Guten. Und man sehnt sich nach einfachen Antworten und nach einer Vergangenheit zurück, die angeblich harmonisch war und die angeblich sozusagen, in der man sich sicher fühlte. Und wenn ich den Satz noch sagen darf, die Menschen sehen sich immer nach Sicherheit. Und man fühlt sich in nichts sicherer als in der Vergangenheit, weil das ist der einzige Ort, an dem man sich wirklich auskennt. In der Zukunft kennt man sich nicht aus, da weiß man nicht, was passiert. Die Gegenwart ist irgendwie unübersichtlich, aber die Vergangenheit, egal wie sie war, da kennt man sich aus. Auch wenn man jahrelang im Gefängnis gesessen hat, dann kennt man die Abläufe. Deswegen spielen auch sozusagen viele Gefängnisfilme zum Beispiel immer wieder mit diesem Thema, was passiert eigentlich mit den Leuten, wenn sie rauskommen, Langzeithäftlinge. Und in der Regel scheitern die. Das ist übrigens ein Thema, was es schon im Alten Testament gab. Also es ist alles nichts neu, aber wir erleben das jetzt hier auch in Ostdeutschland. Und in Ostdeutschland erleben wir vor allen Dingen etwas, was wir in der ganzen westlichen Welt beobachten können. Nur hier passiert es schneller, früher und radikal.
Also was Sie gerade schon angesprochen haben, Sie und Bodo Ramelow benennen natürlich, wenn Sie in die Vergangenheit zurückblicken, auch ganz viele Fehler, gravierende Fehler zum Teil, die gemacht wurden und die natürlich bis heute Folgen haben. Ich lese da auch in mehreren Zusammenhängen, vor allem von Bodo Ramelow, er habe damals in der Wendezeit ganz vieles in der DDR auch ganz schlicht nicht verstanden, Gewerkschaftssystem zum Beispiel, mit dem er es damals zu tun bekommen hat. Das scheint so ein Knackpunkt zu sein, generell, dass so einiges jeweils in der anderen Hälfte Deutschlands einfach erstmal gar nicht verstanden wurde. Hätte da bessere Moderation, Übersetzungshilfe in irgendeiner Form auch Fehler verhindern können?
Nein, das hat nichts mit Moderation und Übersetzungshilfe zu tun. Das hat schlicht etwas mit dem Tempo zu tun. Mhm. Das hat auch schlichtweg etwas damit zu tun, dass die meisten Menschen im Osten ja die DDR bis 89 nicht mehr als eine Diktatur wahrgenommen haben. Das heißt, es fand auch schon eine Verklärung der DDR-Verhältnisse lange vor 89 in der DDR statt. Aber nicht nur in der DDR, auch in der Bundesrepublik. Auch in der Bundesrepublik bald galt die DDR als ein starker, stabiler Industriestaat mit Weltniveau, in Anführungsstrichen. Man hat sich auch nicht mehr intensiv wirklich mit den inneren mit dem inneren System beschäftigt. Man beschrieb die DDR nicht mehr als Diktatur, sondern als eine besondere Demokratie, als ein besonderer Industrietypus. Und dann war man natürlich überrascht, als dieser Staat dann wie so ein Kartenhaus zusammenfiel. Und man hatte weder im Ost noch West irgendwelche Konzepte in den Schubläden, was man nun tun könnte. Und dieses hohe Tempo, was dann angeschlagen wurde, was auf den Straßen ja provoziert wurde, weil die Leute sagten, kommt die D-Mark nicht zu uns, gehen wir zur D-Mark. Helmut, nimm uns an die Hand, führ uns ins Schlaraffenland. Das waren so die Parolen, das muss man sich mal vorstellen. Und die bundesdeutsche Politik fühlte sich bekräftigt. Das kam ja auch ein Legitimationsschub der krisengeschüttelten BRD gleich, die ja gerade in der zweiten Hälfte der 80er Jahre mit vielen, vielen harten Debatten über die Zukunft diskutierte. Und nun brach der Kommunismus zusammen und alles schien auf einmal Friede, Feuer, Eierkuchen. Und es kam zu einer Identität Identitätsfront zwischen den Besetzern an der Hafenstraße in Hamburg und dem Vorstand der Deutschen Bank. Man erfand gewissermaßen ganz neu eine bundesrepublikanische Identität, eine Siegermentalität, und da war gar kein Platz mehr. Und deswegen waren so Leute wie ich, also die so aus der Bürgerrechtsbewegung kamen oder sich in diesem Milieu bewegten, eher dafür, einen langsamen Weg zu machen, Stück für Stück, und eben zum Beispiel auch eine neue Verfassung auszuarbeiten. Und warum? Nicht, weil wir glaubten, dass eine neue Verfassung, eine neue bundesdeutsche Verfassung grundlegend ein Unterschied zum Grundgesetz wäre, aber mit solchen neuen nationalen Symbolen wie einer Verfassungsdebatte oder vielleicht einer neuen Nationalhymne, das ist ja damals alles diskutiert worden, hätten auch die Menschen auf Helgoland oder am Bodensee mitbekommen, Moment mal, mit diesem Deutschland ist ja etwas anderes passiert. Das ist ja gar nicht mehr das Deutschland, was ich so kenne. Was passiert hier? Und tatsächlich, Sie wissen das alle, am Ende war sozusagen das Einzige, was die meisten Menschen im Westen vom Osten in den ersten 10, 15 Jahren mitbekommen, war der Solidaritätsbeitrag, von dem sie auch noch irrtümlicherweise annahmen, dass sie die Einzigen sind, die den zahlen. Und die wussten nicht mal, dass im Osten der genauso gezahlt wurde. Also nochmal, das war nicht wirklich ein Kommunikationsproblem. Es war vor allen Dingen ein Problem dieser unglaublichen Schnelligkeit. Ja. Aber nochmal, um auch gegen Dirk Oschmann zu sprechen, das war im Osten so gewollt. Der Westen hatte viele mahnende Stimmen bis in die Bundesbank hinein, die davor warnten. Aber im Osten sagten die Leute, jetzt oder nie.
Der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk auf Radio 3. Wir sprechen über das Gesprächsbuch mit Bodo Ramelow, Die neue Mauer, ein Gespräch über den Osten und was diese neue Mauer genau ist. Darum geht's hier gleich. Will you still call me, baby?